Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Weizen Reviews. In dieser Folge werde ich, Marco und Till von ATL Germany
guten Tag
den kompletten 2020 Atlanta Falcons Draft analysieren. Ja, wir geben dazu unsere Gedanken ab. Wir reden über Spieler, die uns gefallen haben, welche Spieler wir uns vielleicht gewünscht hätten, den wir gedraftet hätten. Und wir werden allgemein irgendwie eine biased Meinung abgeben. Und das alles nach dem Intro.
Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost!
Willkommen zurück. Also Till, erzähl doch bitte den Zuhörern, wer du bist, was du so machst und ja, warum du mit mir heute über die Falcons redest.
Hi, mein Name ist Till, ich bin 19 Jahre alt und leite auf Instagram die Seite ATL Germany. Spiele in meiner Freizeit selbst Football, bin selbstverständlich auch Football-Fan von den wunderschönen Atlanta Falcons und habe deswegen auch die Fanpage dazu aufgemacht und bin deswegen heute hier und mit dem Draft darüber zu reden, wie er ablief.
Genau. Ja, also es war erstmal eine sehr knackige und kurze Begrüßung, finde ich gut. Was waren in deiner Meinung nach die biggest needs, wo die Falcons in den Draft gegangen sind?
Die biggest needs waren für mich definitiv in der Defense, was wir dann auch im Draft sehr stark forciert haben, besonders auf der Cornerback-Position, weil halt Desmond Trufant abgegangen ist. Das haben wir direkt mit unserem First-Round-Pick erfüllt, mit AJ Terrell. Und sonst habe ich persönlich eher weniger Needs gesehen in der Offense, aber halt schon halt eher sehr stark defense-orientiert.
Na, da kann ich mir auch noch anschließen, weil die Defense, also die Offense ist ja, wir sind ja eigentlich, also wir, die Falcons, die sind ja eigentlich stacked auf der Offensive Side, aber die Defense, die hat ja letztes Jahr hat man ja gesehen, dass die echt gestruggelt hat am Anfang. Und dann in der Mitte von der Saison haben sie sich irgendwie wieder gefangen und dann haben sie eigentlich echt okay bis gut gespielt. Ja, denkst du dieses Jahr schaffen sie es, gleich so zu spielen wie am Ende der Season letztes Jahr? Oder was denkst du?
Also ich denke, wenn wir denselben Coaching-Stuff behalten wie nach der Bye-Week, weil ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Änderungen getroffen wurden, aber ich glaube, Dan Quinn hat sich aus dem Defensive Play-Calling zurückgezogen.
Naheem Morris ist dann Defensive Coordinator sozusagen geworden.
Und deswegen, ich denke schon, dass wir besser vorbereitet rauskommen, beziehungsweise durch die Corona-Zeit ist es natürlich jetzt gerade schwer zu sagen, wie können wir uns vorbereiten, wie können unsere neuen Draftpicks sich an das defensive System orientieren. Ich denke, die Saison wird allgemein für alle schwerer.
Ja, das kann gut sein. Die Situation ist ja auch blöd, weil zum Beispiel mit den Rookies kannst du dich nicht gleich treffen. Du hast deine virtuellen Meetings, die Workouts, wenn du welche hast, darfst du ja auch nur unter Social Distancing Regeln halt, dürfen nur stattfinden. Ist schon anders dieses Jahr. Ist schon verrückt irgendwie. Genau, was ich noch als Need gesehen habe, war auch die Line, die Unterstützung, Grady Jarrett, der wo ja sozusagen der Hauptmann im Passers ist. Der haben sie ja mit Dante Fowler in der Free Agency schon unterstützt gehabt, aber dennoch war die Tiefe da meiner Meinung nach jetzt nichts so gut und die haben ja mit dem zweiten Pick dann über die, also wir reden ja über alle Picks dann nochmal im Detail, haben sie ja einen Zweitrunden-Pick Defensive Lineman gedraftet, auch nochmal unterstützt und das war auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein Need. Fandest du das auch, dass die D-Line jetzt so ein Need war oder hättest du dir gewünscht, hätten sie irgendwie eine andere Position gedraftet, wo du gesehen oder dir persönlich gedacht hast, ja, der Need ist da größer.
Nein, also ich denke, da hast du schon recht halt, dass unsere Defense halt schon unser größter Knackpunkt ist, weil unsere Offense schon, wie gesagt, sehr stacked ist und mit sehr viel Talent besehen. Deswegen war unsere D-Line schon sehr, sehr wichtig, weil wir doch schon in der D-Line manchmal letzte Saison Probleme gegen den Lauf manchmal hatten. Und ich denke auch, beziehungsweise besonders, wir hatten letztes Jahr kaum QB-Pressures und Sacks, was für ein großes Problem von uns war im Vergleich zu den anderen Teams. Deswegen denke ich, dass es auch schon ein sehr wichtiger Need war und durch den Pick von Marlon Davidson halt auch unsere Def und auch unsere D-Line weiter verstärkt wurde.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die besten Cornerbacks bringen dir fast nichts, wenn du es nicht schaffst, den gegnerischen Quarterback irgendwann einfach zu sacken. Wenn er unendlich Zeit hat, dann bringen wir, wie gesagt, die besten Cornerbacks nichts. In der heutigen NFL, wie man so schön sagt. Glaube ich, schon echt wichtig. Genau. Dann wollte ich dich noch fragen, was hast du denn von dem ganzen Smoke? Wie standest du denn zu dem ganzen Smoke, der jetzt, also wir wissen jetzt im Nachhinein, dass es Smoke war, aber zu den Gerüchten, dass die Falcons sich ziemlich aggressiv versuchen hochzutraden und eventuell auch in die Top 10. Hast du da irgendwie gedacht, ja, das kann, ist gut möglich, oder hast du gleich am Anfang gesagt, ja, das kann eh nicht sein, oder ja, was hättest du dir gewünscht? Was hast du gedacht, wenn sie sich hochtraden, was machen sie? Und ja, genau.
Ich habe davon nicht sehr viel gehalten, weil wir haben persönlich halt nur einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick. Also hätten wir, glaube ich, damit unseren Draft schon deutlich verschlechtert, hätten wir für einen Pick sehr weit hochgehen müssen. Und da wir eh in der ersten Runde die Cornerback-Position forciert haben, Jeff Okuda ist an Position 3 weggegangen zu den Lions und dann CJ Henderson nicht später zu den, auf Position 10 im Draft, 9, zu den Jacksonville Jaguars. Deswegen wäre, glaube ich, schon viel zu teuer gewesen, so viele Draftpicks opfern zu wollen für den 9. Spot halt da einen Cornerback zu draften. Deswegen habe ich von Anfang an nicht viel davon gehalten, dass wir hochgehen werden. Und deswegen war ich halt einfach nicht überzeugt davon.
Ich muss sagen, ich persönlich hab schon gedacht, also was heißt gedacht, dass sie hochtraden? Ich hätte es mir schon gewünscht, obwohl es im Nachhinein für die nächsten Jahre wäre es einfach nicht gut gewesen. Ich meine, die hätten zu viel aufgeben müssen, wenn du von 16 in die Top 10 gehen willst, musst du schon viel aufgeben. Auf jeden Fall den First-Round-Pick auf jeden Fall und dann halt, was weiß ich, zweite Runde, ja, im nächsten Jahr oder was weiß ich, ja, du hättest schon und dritte Runde noch oder das wäre schon ein echt hoher Preis gewesen. Ich weiß nicht, ob sie, also das hätte sich für dieses Jahr vielleicht rentiert, aber dann für die nächsten Jahre einfach nicht.
Denke ich auch. Wir haben ja schon mal riskant hochgetradet, 2011. Von Nummer 27 sogar auf Nummer 6 für Julio. Aber ich denke nicht, dass in diesem Draft ein Spieler vielleicht ähnlichen Kalibers, außer vielleicht Jeff Okuda, da wäre. Und das wäre dann einfach deutlich zu teuer gewesen, wie du schon gesagt hast, für die nächsten Jahre.
Das mit Chase Young. Das ist doch anscheinend das bestgegradete Draft-Prospect ever. Hättest du nicht verstanden, wenn sie sich so hochgetradet hätten für einen Pass-Rusher.
Ich glaube, um sich in die Top 2 zu traden, hätten wir die nächsten First-Round-Picks in den nächsten 4 Jahren aufgeben können.
Wahrscheinlich, ja. Ja, was halt noch bei den Spekulationen sozusagen eine Rolle gespielt hat, warum das auch viele geglaubt haben, glaube ich, ist, dass halt Dan Quinn und Thomas Dimitrov, also der Head Coach und der General Manager der Falcons, auf dem Hot Seat sind auf jeden Fall. Da war ja schon das Gespräch, dass sie mitten in der Season gefeuert werden sozusagen. Aber da haben sie ja, wie gesagt, das Ruder nochmal rumbekommen. Mhm. Und wenn du jetzt in der Position von so einem Head Coach bist oder beziehungsweise halt in der Position des General Managers eines Teams und du denkst dir so, ja, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, all or nothing, dann bist du gefeuert. Denkst du nicht, dass da irgendwie der Wille, um hochzutraden, auch wenn es viel kostet, irgendwie höher ist? Oder, also weiß ich mein, ich hätte da, weiß ich nicht.
Ich denke nicht, weil natürlich ein Pick, ein sehr hoher Pick, kann viel verändern. Aber würdest du jetzt all or nothing gehen, besonders jetzt, wenn man halt die Lage dazu bedacht hat, der Draft war ja eh schon in der Corona-Situation, besonders weil du noch unsicherer bist, wie jetzt die Saison überhaupt ablaufen wird. Deswegen finde ich auch, natürlich war der Quinn schon in der Season davor schon ein bisschen auf dem Hot Seat. Das haben sie ja dann, wie schon gesagt, nach der Bye Week noch rumgedreht. Aber durch die aktuelle Krise und die Unsicherheit und halt das Nichtstandfinden der Minicamps und alles, denke ich, dass sie halt nicht so aggressiv hochgehen wollten wie sonst, weil halt einfach dieses Risiko viel größer ist als sonst und diese Unwissenheit, wie wird diese Saison laufen.
Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auch mit, dass man die Physicals nicht bekommen kann und zu den Pro-Days von manchen Schulen haben nicht stattgefunden und etc. halt. Ja, da muss, da wahrscheinlich, ich glaube, wenn das nicht in dieser Corona-Zeit jetzt der ganze Draft hätte stattgefunden, dann wäre da auch, glaube ich, also ich weiß nicht, ob so viel sich verändert hätte, aber auf jeden Fall halt, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Teams, die Coaches, die General Managers nehmen jetzt nicht die Picks, wo sie sich unsicher sind, wo sie jetzt sagen können, ja, der könnte was sein, aber die haben sich, konnten sich nicht treffen, konnten nicht herausfinden, ja, was ist das für ein Typ, wie passt der in unser System, kann man mit dem, ist der coachable, was weiß ich, dass das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen kurz gefallen ist. Ist ja gut, dass der Combine in Indianapolis noch stattgefunden hat, da wo sie sich ja mit, also jedes Team sich mit vielen Spielern getroffen hat, sonst wäre das, glaube ich, nochmal anders gewesen. Aber ich glaube, das Vertrauen, das musste schon da sein, bevor, also dass Teams sich sicher sind, einen zu draften, weiß ich mein.
Sie haben halt die, wie du schon gesagt hast, einfach die Unsicherheit, weil Pro Days nicht stattgefunden haben, was natürlich ein positives Beispiel jetzt bei einem anderen Team war, bei den Miami Dolphins, wo Tua ja diesen Virtual Pro Day für sich gemacht hat. Mhm. Aber dieser Draft war halt doch schon eher durch Safe Picks halt sehr stark geprägt, wo sie sich halt sicher waren, okay, das ist ein sehr sicherer Spieler, der bei dem sind wir uns nicht unsicher, dass da irgendwelche Verletzungen vielleicht davor waren oder halt, dass, ob, also sie sind eher nach aktueller Stärke anstatt Potenzial, glaube ich, eher gegangen, nach dem, also dass sie eher die sicheren Spieler, die schon NFL-ready sind, bevor sie das große Potenzial geachtet haben.
Und es ist nicht eher Tua Tagovailoa, der sich ein virtuell Private Pro Day leisten kann. Wenn du irgendein Kerl aus einer Small School bist, dann hast du ohne den Pro Day an deiner Schule mehr oder weniger verkackt.
Ja, das stimmt.
Ja, ich würde sagen, jetzt genug über den Draft an sich geredet, über die Smokescreens etc. Ich würde sagen, wir gehen durch die einzelnen Picks. Fangen natürlich beim ersten Pick der Atlanta Falcons an. Runde 1, Pick 16. Die Atlanta Falcons picken den Cornerback AJ Terrell aus Clemson. Was ist deine Meinung?
Uff, das war meine Reaktion, als ich den Pick gesehen habe. Weil es war halt schon ein bisschen verwunderlich, dass jetzt AJ Terrell kam, weil es waren noch andere Cornerbacks offen wie Trevon Diggs und ich weiß nicht, ein, zwei andere, die auf jeden Fall höher gerankt wurden, waren auch
Fulton,
noch
glaub ich, das. Christian Fulton, bin ich alles falsch, aber ist egal.
Ich habe im Nachhinein gesehen, dass ja auch AJ Terrell ja nur der 9. von der NFL gerankte Cornerback überhaupt war. Aber ich denke schon, dass die Falcons halt irgendwas in ihm gesehen haben, was viel Potenzial natürlich für die Saison verspricht. Ich finde schon, dass er ein solider Shutdown-Cornerback ist. Er hat solide Spiele in der bei Clemson abgeliefert, hat ja auch 2018 die National Championship mit dem gewonnen. Natürlich leider kurz vor dem Draft, beziehungsweise kurz vor dem Combine natürlich das National Championship Game gegen LSU gehabt, wo er jetzt nicht im goldenen Licht gestrahlt hat gegen Ja'Marr Chase. Aber ich denke, es ist in Ordnung. Ich glaube, später wäre er weg gewesen. Mhm. Deswegen denke ich, dass es einfach ein grundsolider Pick ist.
Ja, da würde ich mich auch auf jeden Fall anschließen. Meine erste Reaktion war auch uff. Kann man glaube ich, so sagen, weil ja, ich habe mich mit AJ Terrell auch nicht so viel beschäftigt gehabt, weil es war ja viel der Talk um CJ Henderson, weil das ist ein Florida-Guy, kriege ich es auch noch hin. Dan Quinn liebt es ja, aus Florida irgendwie zu draften. Und an sich, da war ja noch Kinlaw war oft gemockt zu den Falcons und dann allgemein Passrusher auch. Und wie gesagt, da ist mir AJ Terrell ist mir irgendwie so aus den Fingern gelitten, mich über den so richtig zu informieren. Meine erste Reaktion war auch so, wer ist es? Ich habe den Namen schon mal gehört. Ich habe den ja auch selber zu den Raiders gemockt sozusagen. Aber ich so, ja, AJ Terrell, ist der gut? Was ist der? Und dann ich erstmal informiert und ich muss sagen, so mehr ich mich informiert habe, desto mehr gefällt mir der Pick. Ich meine, wie du schon gesagt hast, das National Championship Game hat seiner Reputation wirklich nicht gut getan. Aber wenn man sich seine College-Karriere anguckt, er hatte halt dieses eine richtig schlechte Spiel und er wurde halt von Ja'Marr Chase öfter einfach absolut vernichtet. Das ist nicht abzustreiten.
Ja.
Aber Jamar Chase und Burrow, das ist schon Chacuzel hier, eine Kombo. muss man auf jeden Fall sagen. Da ist es schon, ja, er hatte ein schlechtes Spiel. Ich meine, du hast ja vorhin erwähnt, dass er auch 2018 auch das National Championship Game gespielt haben und da haben sie ja auch gewonnen. Und da hatte er sogar gegen Tour eine Pick 6.
Ja.
Also, er kann in Primetime Games auch scheinen. Das ist ja nicht so. Also, wie gesagt, er hatte ein abgrundschlechtes Spiel in seiner Karriere. Es war halt gerade das wichtigste Spiel seiner Karriere. Mehr oder weniger.
Ja.
Ist halt ungünstig. Aber ja, ich habe mich informiert und das ist anscheinend soll ein richtig guter Corner sein. Er hat ein paar Grabby Hands, das ist noch eine Baustelle, die man anstreben muss. Und vielleicht ein bisschen sichereres Tackling, aber sonst auf jeden Fall, also der Need bei den Falcons war ja auf jeden Fall da mit Cornerback. Wen haben sie? Die haben Desmond Trufant weggetradet, da haben sie Isaiah Oliver und wen noch, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie heißt er denn?
Sie haben Hawkins von den Eagles, Sheffield.
Kendall Sheffield heißt er, ja. Genau. Ja, vor allem in der Division, da hast du Drew Brees, Tom Brady, Teddy B und auf jeden Fall absolut krasse Receiver mit Michael Thomas, Chris Godwin, Mike Evans und DJ Moore. Da brauchst du eine Secondary, da brauchst du gute Cornerbacks. Man kann es auch so sehen, AJ Terrell ist wahrscheinlich kein Jeff Okuda, der sozusagen mehr oder weniger ein Lockdown-Corner ist, gleich wenn er in die League kommt. Aber er ist kein schlechter Cornerback, er wird jetzt einen Impact haben in der Defense und er wird sich auf jeden Fall entwickeln. Und ja, warum nicht? Ich meine, guter Pick. Was noch ein Punkt ist, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass auf ihm einfach auf 1 gegen 1 gegen Jamar Chase vertraut wurde im Championship Game. Und was ich so gelesen habe, haben Coaches in einem College es nicht vielen Corner zugetraut, Jamar Chase mit Burrow zusammen 1 gegen 1 zu setzen. Und das muss eigentlich auch schon was heißen, dass Coaches das Vertrauen in einen Corner haben. Weiß ich meinen.
Ja, definitiv. Also Jamar Chase wird, glaube ich, definitiv nächstes Jahr, wenn er dann Junior ist, denke ich, definitiv ein First-Rounder sein. Und einer, denke ich, auch in den nächsten Jahren ein sehr guter Receiver, falls er dann gut in die NFL findet.
Und ja, vielleicht geht er nächstes Jahr noch nicht in Draft. Kann er noch ein Jahr Zeit lassen.
Stimmt, er kann auch erst als Senior gehen.
Mhm.
Und ich denke schon, es gehört viel Vertrauen dazu, einen Receiver, also dein Cornerback an Receiver covern zu lassen, wie auf dem Level eines Jamar Chase. Und was du eben auch angesprochen hast mit den Punkten, dass die Receiver-Class in der NFC South schon sehr stacked ist mit Evans, Goodwin, Michael Thomas und so weiter. Das Gute ist, dass wir auch zwei sehr starke Receiver haben, wodurch AJ Terrell sich eigentlich optimal auf die Stärke der NFC South vorbereiten kann und auch viel mitnehmen kann.
Ja,
guter Punkt. Und so sich halt weiterentwickeln kann.
Ja. Und er kommt aus Atlanta. Wie geil wäre das, du wächst auf in deiner Stadt und du wächst auf mit dem Team als Fan und dann spielst du für das Team. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal so ein extra Boost ist, aber das ist schon mal noch so ein extra so.
Ja, das ist, glaube ich, schon schön auch für die Familie. Musst ja nicht großartig umziehen, bist immer noch zu Hause, kannst die Homegames gucken.
Mhm. Auf jeden Fall nice. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, eine letzte Sache.
Ja.
Nicht über AJ Terrell. Wir hatten ja davor schon mal geschrieben und geredet, was du dir denn gewünscht hättest. Und du hast dir gewünscht, dass die Falcons an Platz 16 den Verbliebenen, was ja echt eine Überraschung war eigentlich, CeeDee Lamb gedraftet hätten.
Ja.
Warum das?
Also ich bin schon, ich mag es, wenn die Offense gut funktioniert. Und du hast ja auch zum Beispiel ein Beispiel Chiefs, wo die Offense halt sehr, sehr stark ist im Vergleich zur Defense, halt schon deutlich heraussticht. Die Defense ist nicht schlecht, das möchte ich jetzt nicht damit sagen, so, aber ich hätte schon gern CeeDee Lamb gesehen. weil wir dann ein Receiver-Set von Julio Jones, Calvin Ridley und CeeDee Lamb hätten und damit sehr, sehr viel Gefahr auf einmal darstellen würden, weil kein von den Receivern kannst du fast 1 gegen 1 verteidigen, dann hast du einen Julio Jones, den du fast eigentlich schon immer zu zweit covern musst, dadurch werden die Wege für Calvin Ridley und CeeDee Lamb frei und ich denke auch durch die Verstärkung, die wir vor dem Draft gemacht haben mit Todd Gurley, dass sich unser Running Game doch schon etwas verbessert hat, würde unsere Offense halt schon eine sehr, sehr deutliche Gefahr darstellen. Natürlich wäre dann die Frage, okay, wie sehr
aber
würde...
Aber die Defense! Ja, aber wie, die Defense!
Wie sehr würde unsere Defense dann funktionieren? Also wir haben jetzt hätten jetzt keine schlechte Cornerbacks gehabt und ich denke auch in AJ Terrell hätte man vorher gesagt, okay, die Falcons wollen ihn nehmen oder hätte man das vorher... Ich denke, er wäre auch tiefer gegangen, obwohl ich auch gehört habe, dass die Raiders doch schon interessiert an ihm waren.
Das wollte ich gerade sagen. Weil es hieß, dass die Raiders so an AJ Terrell interessiert waren, dass die Falcons, also die hätten ja theoretischerweise mit ein paar Teams traden können. Ja. Zum Beispiel mit den Eagles. Eagles haben Wide Receiver gebraucht, CeeDee war noch da. Hätte Perfect Sense ergeben. Eigentlich. Mhm. Weil den Spieler, den die Falcons dann gewollt hätten, außer AJ Terrell, der wäre da wahrscheinlich auch noch da gewesen. Aber der, also wie sagt man das jetzt, der des Gerüchts oder die Situation, dass die Raiders AJ Terrell unbedingt haben wollten, war anscheinend so groß, dass die Falcons sich das nicht getraut haben. Oder es hat sich kein Team gemeldet, man weiß ja nicht. Aber es hieß, dass die Raiders eben so viel Interesse an ihm gezeigt haben und dass die Falcons diesen Preis nicht zahlen wollten, dass sie AJ Terrell nicht bekommen.
Richtig, verdammt. Also die Falcons müssen ja irgendwas an AJ Terrell gesehen haben, warum sie dann ihn so früh nehmen wollen. Natürlich auch bei Interesse der Raiders, weil es muss irgendwas sein, was natürlich dann nicht für die anderen Cornerbacks sprechen würde, warum die dann nicht gesagt haben, okay, wir geben jetzt AJ Terrell an die Raiders ab und nehmen dann zum Beispiel einen Trevon Diggs in der zweiten Runde, der ja auch sehr spät gegangen ist.
Stimmt. Ja, wären auch Möglichkeiten da gewesen, aber wie gesagt, die Teams, die GMs, die Headcoach, die machen das als Beruf, setzen sich mit so vielen Sachen auseinander. Trust in the system. Ich finde, Dan Quinn ist ein guter Headcoach und der wird es, also die werden sich schon was gemacht gedacht haben. Jetzt.
Das denke ich auch.
Ja, denke mal, jetzt haben wir den Erstrunden-Pick der Falcons in eigentlich großem Detail analysiert. Würde ich gleich weitermachen mit dem zweiten Pick. In Runde 2 holen sich die Falcons an Pick Nummer 47 den Defensive Lineman aus Auburn, Marlon Davidson. What's your take?
Mein Take ist, es war natürlich ein bisschen unglücklich in der ersten Runde, dass Kinlaw 2 Picks vor den Falcons natürlich weggegangen ist, da die 49ers sich geschnappt haben und bei Denver es klar war, dass sie sich einen Receiver holen. Und deswegen mit Marlon Davidson ist meiner Meinung nach ein starker Defense Lineman, der definitiv großes Potenzial mitbringt und auch, denke ich, schon sehr game-ready ist. Und dadurch, dass er auch in der SEC gespielt hat mit Auburn, zum Beispiel gegen Teams wie Alabama, die ja auch eine solide O-Line haben, wo viele auch schon in der ersten Runde gegangen sind. 2 von denen, glaube ich. Mhm. Deswegen glaube ich auch schon viel Erfahrung gesammelt hat.
Ja, also ich muss sagen, am Anfang war zweite Runde, die habe ich mir natürlich ja auch angeguckt. Und da war es am Anfang Marlon Davidson. Uff, wer? Was? Okay. Weil ich ihn davor tatsächlich noch nie gehört hatte. Weil ich dachte persönlich, AJ Epenesa war immer noch auf dem Board, der war immer noch zur Verfügung. Der wurde ja über Wochen bzw. Monate lang immer gemockt zu den Falcons. Sein Draftstock ist ja gefallen auf jeden Fall. Der wurde auch schon in der ersten Runde gemockt. Und ich dachte, der ist jetzt so weit gefallen, warum nicht AJ Epenesa? Ja, aber da waren wahrscheinlich die Concerns. Ich weiß nicht genau, was er hatte. Es war ja irgendwas mit ihm. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Irgendein Concern war da auf jeden Fall, dass wegen dem halt auch sein Draftstock so gefallen ist. Ich meine, er wurde Mitte erste Runde gemockt und war dann, ich glaube, er ist auf Pick 50 oder so, 54 noch weggegangen. Also das muss schon was heißen. Und ja, Marlon Davidson, habe ich mich auch informiert. Der hat so eine kleine Doku auf YouTube draus gebracht, war eigentlich echt lustig. Ist ein Country Boy tatsächlich, hätte ich nicht gedacht. Ist ein Country Boy. Hat im College in Auburn gespielt, wie gesagt, neben Derrick Brown, der von den Panthers auf Platz 8 overall waren die Panthers. Mhm. Correct me if I'm wrong, genau.
Ja, 8.
Gespielt hat gut gespielt. Und die Falcons haben sogar gesagt, dass sie verwundert waren, dass er bei 47 noch auf dem Board ist. Also ich bin absolut zufrieden mit dem Pick. Das ist ein guter Passrusher. Denkst du, er wird Edge oder Interior spielen gleich? In seiner Rookie-Season sozusagen? Oder wird er beides spielen?
Ich denke, er wird, glaube ich, vielleicht einen Mix aus beiden spielen. Ich habe ihn davor auch noch nicht mit ihm auseinandergesetzt. Im Nachhinein habe ich ein paar Berichte gelesen, dass er neben Derrick Brown auch sogar sehr stark performt hat. Und deswegen ja auch natürlich die Reaktion von Dan Quinn und den anderen im Staff natürlich verstehen kann. Ich finde seine Mentality mega stark. Also es gibt so ein ganz wunderschönes Zitat von ihm, wo er sagt, dass das meiste, was er an dem Spiel liebt, dass er ein Mann die ganze Zeit hitten darf und die Polizei einfach nicht kommt. Also ich finde schon, dass einfach...
Die Quote-Machine ist so geil.
Das ist einfach eine 1A-Einstellung als Footballspieler.
Ja, finde ich voll lustig.
Also, wenn er das Feld bringt, was er auch im College gemacht hat und auch in der NFL dann hoffentlich machen wird, werden wir, glaube ich, sehr viel Spaß mit ihm haben in der Defense.
Ja, hoffen wir es. Also ich bin zuversichtlich. Man ist zwar immer zuversichtlich, wenn es ums eigene Team geht, das ist ja natürlich klar. Wir sind ja auch biased, was unsere Meinung angeht, denke ich mal. Auf jeden Fall ein bisschen. Ja, wie vorhin schon erwähnt, Pass Rush auf jeden Fall wichtig in der heutigen NFL, in der Division. Wie schon gesagt, Marlon Davidson, ein Upgrade für die Rotation.
Definitiv, besonders wenn jetzt noch Tom Brady da ist, der langsamste Quarterback der NFL.
Ja, Marlon Davidson hatte doch einen schnelleren Three-Cone, gell? hattest du erwähnt mal, wenn ich, ja, also, correct me if I'm wrong.
Glaube ich schon.
Ja, genau. Aber ich würde sagen, das war alles über den Zweitrunden-Pick. Jetzt würde ich gerne zu dem Pick kommen, mit dem absolut besten Namen im ganzen Draft. Obwohl, ja, lässt sich drüber streiten, aber er hat absolut den geilsten Namen von den Spielern, die von den Falcons gedraftet würde, meiner Meinung nach. Matt. Konkurriert mit dem Siebtrunden-Pick, das ist wahr, ja. Aber dazu kommen wir später noch. Der Center aus Temple, Matt Hennessy. Ich liebe diesen Pick. Was ist deine Meinung?
Ich finde den Pick sehr gut. Ich habe ihm zwar bei mir jetzt persönlich nur eine A- gegeben. Er kommt aus Temple. Und der O-Line-Coach von Temple war der ehemalige O-Line-Coach von Cleveland Browns, als Alex Mack da war. Deswegen hat Matt Hennessy natürlich schon sehr viel Game-Study von Alex Mack gemacht. Und ich glaube auch unter dem besten Center der Liga zu lernen und zu wachsen, besonders schon das, was er schon an Vorerfahrung von Alex Mack kennt, wird ihm definitiv helfen und ich glaube, da haben wir schon einen O-Liner für die Zukunft.
Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall nur an. Ja, Matt Hennessy, immer noch bester Name. Für mich ein Steal. Ich meine, zweite, dritte Runde und alles, was abwärts geht, ist immer schwierig, so Spieler zu vergleichen und zu sagen, ja, der war noch auf dem Board und der ist auf dem Board, wenn man jetzt kein professioneller Draft-Analyst ist, weißt du, ich meine. Dass man jetzt sagen kann, ja, der aus dem kleinen College, der wäre noch ganz gut und ich habe den Tape 4 Stunden geguckt und der hat mir besser gefallen. Matt Hennessy soll ein absolut brutaler Spieler sein. Du hast es schon erwähnt, er hat unter demselben Coach gelernt wie unser also den Falcons, der jetzige Center Alex Mack, der sechsmaliger Pro Bowler ist, also auf jeden Fall einer der Top 5 Center in der kompletten NFL. Ja, was willst du mehr? Die Falcons waren wie beim vorigen Pick überrascht, dass er noch da war. Die Broncos haben ja anscheinend versucht, in der dritten Runde halt hochzutraden für ihn, haben aber keinen Partner gefunden. Dazu kommt noch, dass er als Left Guard mal eine Zeit lang gespielt hat und er könnte als Rookie, das wurde von Dan Quinn, soweit ich weiß, also stand auf Reddit zumindest, schon bekannt gegeben, dass er als Rookie als Left Guard spielen wird, also beziehungsweise halt einfach konkurrieren mit Jamal Brown und James Carpenter. Mhm. Und Alex Mack ist ja in seinem letzten Vertragsjahr und hinter einem absolut guten Center zu lernen und um ihn dann zu ersetzen. Also lass es nächstes Jahr sein, lass es wann auch immer sein. Einen guten Lehrer zu haben ist nicht schlecht. Ein guter Pick für die Zukunft und für jetzt auch, wenn du den Left Guard ein bisschen Dev, ein bisschen Competition reinbringen kannst. Soll ein guter Center sein in jeder Hinsicht sozusagen. Warum nicht?
Competition ist immer gut, besonders in der NFL. Es beruft immer das Beste eigentlich aus den Menschen raus und was halt noch auch noch dazu kommt. Matt Tennessee hat im Training eine einstellige Nummer getragen. Bei Temple bedeutet es, wenn du eine einstellige Nummer trägst, dass du einer der härtesten und fleißigsten und fokussiersten Spieler des Teams bist. Deswegen denke ich, dass es auch noch sehr stark für Matt Tennessee spricht, auch noch sehr viel sich zu steigern und natürlich auch Härte reinzubringen.
Ja. Und er war ein Finalist in der Remington Trophy. Das ist eine Trophy für den besten Center im College Football. Muss auch was heißen. Hallo? Ich meine, ja. Also ich mag den Pick für die Zukunft. Obwohl ich mir eventuell, ich muss sagen, dritte Runde hätte ich mir einen Linebacker erwartet. Weil Linebacker auch eine Position ist bei den Falcons, die, ja, wie sagt man das, dünn besetzt ist. Also die braucht auf jeden Fall Tiefe. Aber das haben sie ja mit ihrem nächsten Pick angegangen. Genau, mit dem vierten Pick im 2020 NFL Draft haben die Falcons auf Pick Nummer 119 den Linebacker aus Fresno State, Michael Walker, gedraftet. Was ist deine Meinung zum Ramen Guy, so wie ich ihn gerne nenne?
Ich persönlich habe mich jetzt nicht mit ihm beschäftigt, hatte ihn nicht auf dem Radar. Ich habe mich eher aufs erste und zweite Runde ein bisschen beschäftigt und halt nicht eine weitere dritte Runde. Ja, er war Redshirted Junior in 2017, hat den Defense MVP in 2018 gewonnen. Ist für mich ein solider Spieler. Bloß natürlich in der vierten Runde kann man jetzt nicht mehr immer so viel erwarten, dass es natürlich ein High Prospect wird. Er hat gute Special Teams Performance abgeliefert. Das einzige Manko, was ich immer an ihm habe, so ein bisschen, dass seine Bewegungen manchmal nicht sehr flüssig sind, sondern eher mechanisch. Das heißt, dass es halt nicht quasi in einem schon direkt durchläuft, sondern eher halt, was es meistens bedeutet, ein bisschen länger nachdenken, deswegen halt die Bewegung nicht zu flüssig durchgeht.
Nicht natürlich.
Nicht natürlich.
Keine Ahnung, wie man das am besten beschreibt. Ja, auf jeden Fall. Michael Walker ist ja nicht nur bei der Linebacker-Position vertreten, sondern anscheinend auch ein guter Special-Teamer und er bringt auch Special-Team-Talent mit. Ist es als Returner, glaube ich sogar, oder? Weißt du das gerade zufällig? Oder?
Das weiß ich gerade persönlich nicht.
Für was gibt es Google?
Bin ich gerade dabei?
Okay, müssen wir zugeben, wir haben jetzt gerade für 1-2 Minuten gegoogelt, haben es leider nicht herausgefunden. Er spielt auf jeden Fall Special Teams und das geht's eigentlich. Und er springt auf jeden Fall Tiefe in die Special Teams. Und ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Linebacker-Position bei den Falcons eher mager ausgestattet ist mit Deion Jones und soll ich versuchen, seinen Namen auszusprechen? Ja, fuck it. Foyaisat Olukun. Den Vornamen nicht hin. Olukun. Und danach kommt halt noch, ja, nicht mehr so viel Tiefe. und gute Spieler, sage ich jetzt mal, die namhafte Spieler, sagen wir jetzt mal. Ja, er kann alle drei Linebacker-Positionen spielen. Warum denn nicht? In der vierten Runde, der Need war da. Wie gesagt, in der vierten Runde, auch schon ab der dritten oder zweiten, kennt man sich nicht mehr so aus, wer wäre noch da gewesen, wer nicht. Ja, ich finde den Pick mehr als in Ordnung.
Ich denke auch, dadurch, dass er halt Core-Special-Teamer war bei Fresno State und auch sehr viel Special-Team-Erfahrung mitbringt, wird er definitiv auch unser Special-Team verstärken. Ich glaube auch, das wird seine größte Chance sein, ins endgültige 54-Mann-Team zu kommen, um dann in der Saison mitspielen zu können.
Hm. Denkst du, er macht sonst nicht? Also ein Roster-Spot.
Schwierig. Ich denke schon, dass da natürlich sehr viel Konkurrenz auch da ist. Und ich denke, dass das Special-Team definitiv...
Also ist auf jeden Fall ein Plus.
Ja.
In jedem Spieler. Also wenn er frisch gedraftet wird, außer du bist jetzt in der ersten Runde in den Top, also in der ersten Runde gedraftet, dann ist es meistens egal, ob du Special-Team also unterstützen kannst oder nicht. Das Letzte, was ich mir noch notiert hat zu Michael Walker, ist, dass Calais Campbell, von dem haben wir uns verabschiedet. Ich weiß gerade, mir fällt gerade nicht ein, zu welchem Team er gegangen ist. Zu den Bills kann es sein. Ist ja egal. Der hat uns ja verlassen. Und bei ihm, wir haben ihn ja gedraftet. Ich weiß gerade nicht, welches Jahr wir ihn gedraftet haben. Bei ihm war es eine ähnliche Situation. Ich glaube, es war vierte Runde oder später sogar noch. Und da wurde auch gesagt, ja, mal gucken, wie der wird. Und Calais Campbell waren also kein krasser und kein, ich sag jetzt mal, guter, also es war ein solider bis guter Linebacker. Findest du nicht?
War in Ordnung.
Ja. ich fand es ganz lustig, dass es, also das ist viele, viele Similarities sozusagen. Genau. Ich würde jetzt auch Michael Walker abschließen. Ich meine, zu diesen Late-Round-Drafts gibt es immer wenig, was man dazu sagen kann, wen man denn ja jetzt lieber gesehen hätte oder was weiß ich. Aber so ist es halt. Kommen wir zum fünften Pick, auch in der Runde 4. Die Falcons selecten den Safety Jalen Hawkins aus Cal mit dem 134. Pick. Was ist deine Meinung?
Ja, so langsam natürlich, je später es wird, desto schwierig ist natürlich, etwas darüber zu sagen. Er hat in der Highschool als Receiver angefangen, beziehungsweise in der Highschool Receiver gespielt. Dann, als er dann von California rekrutiert wurde, erstmal als Receiver, ist er dann ja erstmal von Receiver auf Cornerback gewechselt und dann ja endgültig auf Safety. Ist auch, wie Jalen Hawkins, war ein guter und wichtiger Special-Teamer. Und was auch besonders für ihn ist, besonders für seine Fitness, er hat ja alle 50 von 50 möglichen College-Spielen hat er mit den California Beer, Golden Bears gespielt. Und
als gestartet. Einziger.
Als einziger.
Ja, und Durability, also dass man nicht verletzt ist oder was weiß ich und Spiele verpasst, ist immer gut zu haben als Prospect. Und auch als Spieler, also wenn jetzt irgendwie, wenn du dich oft verletzt, ist einfach, man sieht es ja bei Keanu Neal, wäre ein echt guter Spieler, also dem sein Spielstil mit dem physischen Spielstil, den er hat, der hat richtig Spaß gemacht zuzugucken, aber er verletzt sich ja die ganze Zeit. Er hat sich ja das Kreuzband gerissen und dann jetzt die Achillesferse, nachdem er recovered ist. Sowas ist einfach ärgerlich und da ist es gut zu, ja, wenn man so ein Set hat, denke ich mal.
Definitiv, das war auch letzte Saison halt das kleine Problem, dass ich halt Keanu Neal und Ricardo Allen wieder beide leicht verletzt haben während der Saison. Und natürlich, da ich unsere Defense auch ein bisschen abgeschwächt wurde.
Aber warte mal kurz, wie hat sich Ricardo Allen verletzt? Meinst du vor 2 Jahren? Ich war gerade verwirrt.
Nee, er war.
Aber Ricardo Allen hatte doch durchgespielt, dachte ich, oder? Also. Bin mir gerade echt unsicher.
Er war auf jeden Fall an der Ende der Saison, glaube ich, wieder questionable. Ah, nee, Entschuldigung. Ich muss mich korrigieren. Er hat die ganze Saison durchgespielt. Mit der Verletzung die noch leicht da war und hat dann, nachdem die Saison zu Ende war, eine Schulter-OP gemacht.
Ah, okay. Ich war gerade verwirrt, weil ich...
Tut mir leid.
Nein, alles gut. Das ist ganz normal. Ja, ich war gerade verwirrt, weil ich mir sicher war, eigentlich, dass Ricardo Endoch gespielt hatte. Ja, ich bin nur froh, dass sich Deion Jones nicht verletzt hat dieses Jahr.
Das stimmt. Was man noch zu Jalen Hawkins sagen kann, was halt leider irgendwie ein kleiner Kritikpunkt an ihm ist, dass er halt in seinem Prospect ein bisschen nach unten gegangen ist, weil er halt in College sehr viele Targeting-Penalties hatte. Targeting, kurz erklärt, du gehst absichtlich, deine komplette Intention war es, den Spieler zu verletzen, beziehungsweise zu hitten. Mhm. Und deswegen ist sein Prospect halt ein bisschen nach unten gegangen. Die Frage ist, ob er auch so in der NFL spielen wird oder...
Ja, ob sich das überträgt, ob die Coaches denn... Aber wir haben ja vorhin drüber geredet, aber ich glaube, dass des Coaching-Staffs schon mit ihm geredet hat und da zuversichtlich ist, dass es nicht der Fall sein wird oder was weiß ich. Denkst du nicht?
Definitiv, sonst hätten wir ihn, glaube ich, auch nicht gepickt, sonst hätten die Coaches natürlich auch nicht gesagt, okay, den wollen wir nicht haben.
Stimmt, ja.
Natürlich so
Aber es ist nicht schön, solche Penalties zu haben.
Natürlich nicht schön, solche Penalties, aber natürlich, je später es wird, desto den einen oder anderen Abstrich musst du irgendwo nehmen und ich denke, Targeting-Penalties natürlich ist natürlich nicht so schön, aber es ist definitiv eine Sache, die du durch Coaching und alles abstellen kannst.
Disziplin wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja, was noch gesagt wurde, dass er ein bisschen langsam ist, aber halt eine gute Größe für seine Position hat. Und die Schnelligkeit, die ein bisschen fehlt, mit echt guten Instinkten wieder gut macht sozusagen. Und Special-Teamer ist er ja auch. Deswegen, ja. Wie gesagt, ab Runde 3, also Runde 3 eigentlich auch schon, ist immer schwierig zu sagen, was die Teams sich denken. Da kann man dann immer nur sagen, wenn jetzt die Falcons, was weiß ich, ein Wide Receiver oder was weiß ich, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, aber wenn jetzt irgendwelche Teams was Komisches picken, fällt mir eins ein. Aber dann kannst du sagen, ja, das ist jetzt ein schlechter Pick, aber ich meine, so Spätrunden-Picks, das sind meistens so Entwicklungsprojekte, sei jetzt mal, wo man sich denkt, ja, aus dem kann was werden und wenn aus ihm was wird, dann ist es voll gut. Aber es sind jetzt meistens nicht die Spieler, die jetzt einen direkten Impact haben, außer die Einhörner, sei jetzt mal, unter dem Prospect.
Definitiv. Und was natürlich ein kleines Highlight war natürlich, was auch den Falcons-Kanal selbst schon ein paar Mal gezeigt wurde, war natürlich seine One-Hand-Interception.
Stimmt, die ist krank gewesen.
Öfter sehen wollen in der NFL und jetzt ist mir sogar noch der andere Punkt eingefallen, was du meinst, wegen Viert- und Fünf-Runden-Picks ist jetzt natürlich, die Picks sind meist einfach da, um einfach Tiefe für die Teams zu holen für die Saison. Du willst immer Tiefe haben, falls sich jemand verletzt. Und deswegen ein solider Pick für die vierte Runde.
Ja, auf jeden Fall würde ich auch unterschreiben. Vor allem Safety, auch eine Position, wo Def needy ist, würde ich jetzt mal behaupten. Kommen wir zum letzten Pick. Möchtest du den wundervollen Namen dieses Gentlemans sagen?
Natürlich. Auf dem Pick 228 in der siebten Runde, mein persönlicher Namensfavorit, draften wir den Panther von Syracuse, Sterling Hofrichter.
Sterling Hofrichter. Oder wie sagen die Amis das? Ganz verrückt.
Ich glaube, Hofrichter.
Ich muss sagen, Matt Hennessy ist für mich immer noch Namen Nummer 1. Aber Sterling Hofrichter ist ganz knapp dahinter, muss ich sagen. Ganz knapp.
Schon stark, der Name.
Ja, auf jeden Fall. Ja, was hältst du von dem Pick? Was hältst du von dem siebtrunden Panther-Pick?
Ja, also meistens ist ja so, dass du Panther, Kicker oder irgendwas eigentlich nach dem Draft natürlich als Free Agent verpflichten kannst. Aber wie du schon bei dir gesagt hast, Panther sind auch Menschen. Deswegen.
Panthers are people too.
Deswegen kann man halt nichts gegen den Pick großartig sagen. er war einer der besten Kicker im College, beziehungsweise Kicker, Panther. war dreimaliger All-ACC-Performer und wurde sogar in seiner ersten Saison geredshirtet. Hat einer der besten Hangtime ins College gehabt, einer der besten Beine, deswegen.
War auch dreimaliger All-ACC-Panther.
Habe ich gerade gesagt.
Achso, uff. ja, ich bin's. Schade. Sorry. Ja, was ich noch kurz dazu sagen will, ist, Matt Boscher war ja der langjährige Panther von den Falcons. Der ist jetzt einfach zu teuer geworden, weil für einen Panther willst du einfach nicht so viel Geld ausgeben. Ja, Panthers are people too, aber wenn du jetzt für einen Panther 2 Millionen ausgibst oder für eine andere Position, ist, denke ich mal, schon eine andere Sache. Also du hast jetzt den Panther wie Pat McAfee oder so. Null biased opinion, aber ja. Nee, aber was man dazu noch sagen kann, ja, wenn Sterling Hofrichter seine Aufgabe gut macht, hast du einen guten Panther, der für die nächsten Jahre günstig ist, der natürlich auch im Spiel was bringt. Ich meine, Panten passiert. Wenn du eine gute Hangtime hast, haben die Gegner vielleicht eine schlechte Field Position oder beziehungsweise du eine gute, also dein Team halt eine gute Field Position. Und er hat im College Field Goals auch gemacht, ab und zu. Ganz selten, ein paar Mal, aber er könnte auch kicken. Und wenn Young Hoku, der auch einen absolut brutalen Namen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der mal down geht, ist es natürlich auch eine Option, oder?
Ja, definitiv. Besonders, er hat sogar einen 52-Yard-Figur gemacht, was natürlich, ich denke, ab 40 Yards, beziehungsweise ab 50 Yards ist es schon stark, wenn er reingeht, weil ich finde, so ab 50 Yards ist so, wenn er daneben geht, ist nicht schlimm, finde ich, in einer Spielsituation.
Ja.
Wenn er dann auch die Beinkraft hat, so einen reinzumachen, dann ist es schon sehr gut, beziehungsweise er hat auch noch Kickoff-Erfahrung dazu. Also, falls Young Hoku sich auch beim Kickoff verletzt, hätten wir dafür einen Ersatz. Und was gerade Special News reinkam von der NFL, dass Falcons wahrscheinlich einen weiteren Kicker verpflichten wollen, um Young Hoku zu pushen. Um einen Konkurrenz zu bringen. Ja, kam gerade rein.
Oh, hier, ganz frisch bei Football und Weizen, Sonderepisode mit ATL Germany. Als erstes gehört hier. Guckt nicht auf euer Handy. Ja, gut. Ja, nee, Siebtrunden-Picks sind immer schwierig. Das willst du großartig sagen. Runde 7, ein Panther, vollkommen okay, meiner Meinung nach. Ich verstehe den Pick. Ja, genau. Hast du denn sonst noch etwas zu sagen zu dem Draft, das du noch loswerden willst?
Ich hätte auf Pick 16 gerne CeeDee Lamb gesehen.
Ja, es wäre schon, also wir können ja noch drüber reden. Also es wäre schon interessant gewesen. Kann man nicht sagen. Aber boah, wäre das ein Shitstorm geworden aus der Falcons-Community, glaube ich.
Wäre mir so egal gewesen.
Aber du wärst halt, denkst du nicht, dass es auf der Defense so ein Loch gewesen wäre? Ich meine, du hättest dann wahrscheinlich, okay, also gehen wir mal von der Situation aus, die Falcons nehmen an Pick 16 CeeDee Lamb. Okay? Ja. Dann ist immer noch der große Need ein Cornerback. Okay. Also erstmal verschieben sich ja ein paar andere Picks. Die Cowboys nehmen jetzt jemand anders, auf jeden Fall. Dann musst du auch gucken, welche Corner, also denkst du, die wären dann trotzdem noch mit Marlon Davidson in der zweiten Runde gegangen oder sie hätten sich irgendwie hochgetradet, um dann in der zweiten Runde zwei Picks zu haben, um einen Cornerback und einen D-Lineman zu holen oder sie hätten einen Cornerback in der zweiten genommen und einen D-Lineman in der dritten oder was denkst du, was, also lass es jetzt mal simulieren sozusagen, was denkst du denn, was vielleicht passiert wäre?
Ich denke definitiv, dass sie sich versucht hätten, zwei Zweitrunden-Picks zu ertraden, um wahrscheinlich vielleicht mit einem Pick im nächsten Jahr schon den abzugeben. Wahrscheinlich ein First-Round-Pick dann, weil wenn du einem Team natürlich wenn du einen anderen Zweitrunden-Draft-Pick haben möchtest und den kaum einen anderen bieten kannst, dann musst du natürlich einen höheren Pick abgeben.
Gleich einen Erstrunden-Pick im nächsten Jahr, glaubst du?
Glaube ich.
Glaubst du nicht, wenn du sagst, ja, ihr kriegst dieses Jahr Viertrunden-Pick, nächstes Jahr Zweitrunden-Pick und einen Drittrunden-Pick oder so, oder ja, keine Ahnung.
Vom zweiten in die vierten Runde zu droppen ist halt schon hart, weil du kriegst halt im zweiten immer noch sehr, sehr gutes Value.
Stimmt, ja. Oder du sagst, die kriegen den Drittrunden-Pick dieses Jahr.
Wir hatten keinen Drittrunden-Pick.
Ach, scheiße, stimmt, haben wir getradet. Ich bin gerade, ja, wir haben ja zweimal in der vierten Runde.
Ich verstehe.
Okay, das stimmt.
Halt Zweitrunden-Pick nächstes Jahr oder Erstrunden-Pick sogar, bei den das nicht. Und dann wären ja zum Beispiel noch Cornerbacks wie Trevon Diggs, ist ja erst an der 51. Stelle weggegangen. Hättest du zu den Cowboys. Hättest du vielleicht den holen können und dann hättest du ja doch vielleicht noch anstelle 54 Marlon Davidson bekommen. Also würden sie nicht hochtraden, denke ich, hätten wir Marlon Davidson nicht, sondern da auch einen Cornerback genommen auf Stelle 54.
Ja, das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste gewesen.
Also es wäre nicht schlau, CeeDee Lamb zu nehmen, einfach für die Saison.
Boah, aber Julio, Kevin Ridley und CeeDee Lamb. Bruder muss los.
Also ich finde es nicht schlimm.
Ich
finde es nicht schlimm, so, weil nächstes Jahr kommen auch noch zwei, drei sehr starke Receiver dazu, falls man noch einen Receiver haben möchte. Jamar Chase wird es, glaube ich, definitiv nicht. Aber von Alabama kommt noch ein weiterer Receiver, Devonta Smith. Und auf den freue ich mich auch sehr. In der NFL.
Ja, also ich muss sagen, ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben. Ich hätte mir tatsächlicherweise sogar gewünscht, dass sie zurückgetradet haben, hätten. Damit die Falcons einfach mehr Picks zur Verfügung haben, um sich mehr Tiefe bei Linebacker und ja, overall mehr Tiefe, auch in der D-Line hätte ich mir noch jemand vorstellen können, einfach als Rotation. Und ja, ich weiß es nicht. Wer ist lustig, darüber zu fantasieren, aber es ist im Endeffekt meiner Meinung nach schon echt gut, dass sie es nicht gemacht haben.
Definitiv.
Aber träumen darf man ja.
Natürlich, immer.
Genau. Na, sonst noch was. Außer, dass CeeDee Lamb an Platz 16 zu den Falcons sollte.
Nee, sonst. Ah, doch, das ist mir eingefallen. Running Back. Ich weiß, wir haben zwar Todd Gurley bekommen für einen One-Year-Deal. Wir haben auch mit Ito Smith und.
Ja. Muss ich mal Ryan Hill heißt er, glaube ich.
Ryan Hill, der andere. Solide Running Backs, die vertreten könnten, aber ich bin halt nicht ganz überzeugt von Todd Gurleys Knie, wie sehr es in der Saison halten wird. Natürlich hatte er letztes Jahr immer noch 900 Yards, aber 244 Touches, glaube ich.
Irgendwie sowas, ja.
Ist natürlich die Frage, wie sehr funktioniert sein Knie in der Saison? Und deswegen war für mich Running Back auch noch im Draft ein kleiner Punkt. Aber wenn sie nicht angegangen sind, den Punkt Running Back, sind sie wahrscheinlich sehr, sehr sicher in der Personalie Todd Gurley und mit ihren zwei Vertretern, mit Brian Hill und Ito Smith.
Ja, aber ich meine, wenn Ito Smith und Brian Hill sind jetzt nicht das Starting Running Back Duo, das du dir wünschst.
Definitiv.
Jetzt mal. Also ich stimme dir zu auf jeden Fall, dass der Running Back auch eine Position ist, dass die Falcons auf jeden Fall adressieren hätten können. Aber ich glaube, im Endeffekt haben sie, also sie haben ja Todd Gurley geholt und Todd Gurley hat Arthritis im Knie, das ist nicht abzustreiten. Aber also er wird auf keinen Fall dieses Jahr irgendwie das Workhorse sein, das er damals bei den Rams war. Das wird nicht passieren. Der Spieler ist er anscheinend einfach wirklich nicht mehr. Das ist halt so.
Nee.
Aber er wird auf jeden Fall besser als Devonta Freeman sein. Davon bin ich überzeugt. Todd Gurley ist auch gut im Passing-Game. Und ja, ich meine, du hast ihn für ein Jahr gesigned. Du hast nicht so viel Geld gezahlt. Ich glaube, nur 6 Millionen waren es, oder? Wenn ich mich nicht recht.
Und die Rams, den größten Teil des Vertrags.
Richtig, genau. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Und ja, im Endeffekt ist es ein Low-Risk, High-Reward-Deal, meiner Meinung nach, mit Todd Gurley. Ich finde auch geil, dass Todd Gurley bei uns einfach spielt. Ich habe ihn bei den Rams damals schon gefeiert, im Super Bowl auf jeden Fall, auch wenn der Super Bowl auch richtig räudig war, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das Workhorse wird er nicht sein. Ido Smith und Brian Hill sind jetzt auch nicht die schlechtesten. Da wünscht man sich auf jeden Fall Besseres, auch mehr Tiefe. Aber ich denke, dass die anderen Needs einfach größer waren, dass sie sich gedacht haben, Linebacker sind wir dünner sozusagen bei Safety. Und ja, ich denke, nächstes Jahr im Draft werden sie das auf jeden Fall adressieren.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Natürlich die Verletzung von Todd Gurley ist, was ich gesagt, nicht abzustreiten. Deswegen hätte ich mir jetzt gewünscht, noch einen zweiten Running Back zu draften, weil du kannst unter dieser Verletzung, kannst du trotzdem noch Football spielen. Hat man letzte Saison ja auch gesehen bei den Rams. Aber halt nicht mehr dieses Workhorse zu sein. Und deswegen hätte ich mir einen zweiten Running Back gewünscht, dass du quasi immer abwechselst, dass du halt einen zweiten starken Running Back hast, dass du Todd Gurley halt nicht so sehr belasten musst. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, er hatte 223 Touches für 857 Yards und ein 3,8 Yard Average, was deutlich immer noch mehr ist als Devonta Freeman. Aber ich denke schon, Running Back, falls die Personalie Todd Gurley nicht so funktioniert, wie sie funktioniert, dieses Jahr wird sie definitiv im nächsten Jahr ein Punkt im Draft werden, außer durch die Free Agency wird ein anderer.
Ja, das passiert halt irgendwas, genau.
Ein anderer Running Back wieder frei, der die Falcons verstärken könnte.
Ja, wenn man kurz, ich möchte noch kurz in das noch mehr biased Gespräch abschweifen. Es gibt ja auch ein paar Videos auf YouTube von so YouTube-Channels, die so, also Spiele analysieren, sag jetzt mal. Kann ich vielleicht auf Instagram mal sharen. Ich finde den eigentlich ganz gut. Er macht auch also neutrale Reviews, ist kein Falcons-Fan oder so. Der hat mal analysiert, ob Todd Gurley denn jetzt, also out of steam, wie ist die Redewendung? Weißt du, was ich meine? Wie heißt das denn?
Keine Ausdauer mehr hat, keine Ahnung, das wäre jetzt meine spontane Übersetzung, aber
er hat keine Ausdauer, er ist einfach dann mit dem Spiel, ob er denn einfach ausgelaugt ist, ob er denn einfach nicht mehr in der Lage ist, das Spiel einfach so zu spielen. Und dann hat er eine Analyse gemacht, hat dann geguckt, wie die Rams Gameplan sich verändert hat und das war mit der Verletzung, warum denn im Super Bowl er nicht so viele Touches bekommen hat und was weiß ich. Und er hat auch gesagt, dass es theoretischerweise möglich ist, dass Todd Gurley, also er wird nicht dieses Workhorse sein, auf keinen Fall, aber auch kein schlechter Running Back sein wird. Er wird kein CMC sein, er wird keine Rekorde brechen, was weiß ich, aber er wird ein guter, also könnte ein guter Running Back sein.
Solider NFL Running Back, der nicht zu schlecht ist. Der aber auch nicht.
Also er hat sogar gemeint, dass es ein guter Running Back sein kann. Und das wäre Wunschvorstellung. Voll geil. Todd Gurley geht ab in der Offense. Julio Jones, Calvin Ridley. Hayden Hurst haben wir uns ja auch geholt. Der wurde bei den Ravens nicht so utilized, sag ich mal.
Natürlich auch durch Scheme. Also die haben ja auch ein sehr laufbasiertes Scheme, allein schon durch Lamar Jackson und
Not Ingram. Bad for running back.
Ingram. Und deswegen, also da kamen die Titans wurden auch da eher als zum Blocken eingesetzt und nicht sehr stark zum Receiven. Und ich glaube auch, wie hieß er noch? Hollywood Brown, der Cousin von
AJ Brown? Nee, AJ Brown.
Von Antonio Brown. Hatte auch nur 46 Receptions für 584 Yards. Also da merkt man schon, dass es sehr, sehr stark laufbasiert war, das Scheme, und deswegen halt nicht so viele.
Und er soll ja ein ähnlicher Spieler sein wie Austin Hooper, der zu den Browns gegangen ist. Aber auch bei ihm würde ich sagen, only time will tell. So wie bei allen Draftpicks. Vielleicht haben wir auch einen Draftbust dabei. Wir hoffen es natürlich nicht. Aber alles möglich, auf jeden Fall.
Mehr habe ich aber jetzt auch noch nichts gerade zu sagen dazu.
Genau, aber ich denke mal, wir haben jetzt den Draft echt gut analysiert. Also ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen will. War eigentlich echt nice, mit irgendjemandem so viel über die Falcons Football zu reden, weil mit meinen zwei Podcast-Kollegen, weißt du ja, Till, kann ich das nicht machen? Packers und Dolphins-Fans, ist es schwierig, wenn man mal sich nur über die Falcons unterhält?
Ist schön, ist immer schön.
Ja, hallo, bestes Team hier.
Natürlich. Und es auch noch mal hier zu sagen, den besten Receiver in der Liga.
Ja, kann ich auch nur schreiben. Oh, wir werden jetzt ein paar Leute aufregen, aber das ist halt so. Ja. Genau. Dann, Till, sag doch den Zuhörern, wo sie dich finden können. Und ja.
Ja, ihr könnt mich finden auf Instagram unter ATLGermany. Und falls ihr von meiner Meinung nicht überzeugt seid, könnt ihr mir dort auch gerne schreiben, welcher der beste Receiver der NFL sein soll. Und jeder, der Michael Thomas schreibt, kann sich schon auf eine tolle Antwort freuen.
Oh, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Genau. Ja, wenn du schon bei Instagram bist gerade, der Till und ich, also ATL Germany und Football Weizen, haben eine Kollaboration, wie diese Folge gerade eben, auf Instagram das Ganze in mehr oder weniger geschriebener Form auch nochmal veröffentlicht. Mit natürlich freshen Grafiken. Natürlich, genau. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeigucken. Guckt bei ATL Germany bitte vorbei. Vor allem die Falcons-Fans. Ja, genau. Also Till, ich bedanke mich recht herzlich, dass du mit mir den Draft analysiert hast. Hat auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, mit dir über die Falcons zu reden. Auch die ganze Kollaboration auf Instagram mit den ganzen Grafiken, Erstellen des Meinungen, den Draft analysieren. Also an sich war einfach cool. Danke dir. Und ja.
Ja, es hat mich auch persönlich sehr gefreut, hier zu sein. Auch über deine Nachricht auf Instagram habe ich mich sehr gefreut. Und ich denke, vielleicht nehme ich aber was vorweg, aber ich denke schon, dass in der Zukunft definitiv noch mehr Sachen mit Marco kommen könnten im Bereich zu den Falcons.
Ja, auf jeden Fall. Hallo, Falcons bestes Team, da muss man einfach drüber reden, auf jeden Fall.
Natürlich.
Genau. Kurzes Schlusswort, was ich von dir noch haben will. Vielleicht ein bisschen off guard für dich. Sag mir mal bitte, wer deiner Meinung nach die NFC South gewinnen wird, also die Reihenfolge.
Die NFC South wird gewinnen. Ich hasse es leider zu sagen. Ich denke, von den aktuellen Stärke bzw. von der Saisonvorbereitung wird es sehr, sehr eng. Aber ich denke, am Ende wird es zwischen den Saints und den Falcons sein.
Okay.
Ich glaube nicht, dass Tampa uns schlagen wird. Auch mit Goat, Tom Brady und Gronkowski. Und dadurch werden die Panthers leider wieder auf dem letzten Platz landen. Aber es hat leider, so blöd es klingt, kein Team in der NFC South ist schlecht. Es sind alle mega starke Teams und ich denke auch, wäre jedes Team in irgendeiner anderen Division, könnten sie definitiv an der Spitze konkurrieren, wenn nicht auch im Platz 2.
Okay. Finde ich eine gute, interessante Meinung. Da wird auf jeden Fall noch was auf Instagram kommen. Und so viel zu dieser absolut krassen Überleitung zum Ende des Podcasts. Ich, beziehungsweise wir, bedanken uns fürs Zuhören. Euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram @footballundweizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback@footballundweizen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!